Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wiederum erneut gegrüßt und herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, was eigentlich, wenn Sie uns schon länger zugehört haben, klar sein sollte, aber vielleicht doch nicht so ganz. Es gibt also einige Stellen, die man vielleicht zunächst einmal ein wenig überlesen hat, ohne sich darauf zu konzentrieren, was eigentlich genau gesagt wird. Die Fragen, die ich Ihnen heute stellen möchte, die ich heute mit Ihnen beantworten möchte, sind zum Beispiel folgende. Ist es die Bestimmung des Menschen, Gott gleich zu werden? Oder vielleicht nur Gott ähnlich, in gewisser Weise ähnlich? Nun ja, sicherlich, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, ihm gleich, einige übersetzen ihm ähnlich. Aber das ist ja sowieso alles nur symbolisch zu verstehen, oder? Wie sieht es mit Christus aus? Ist Christus mit dem Vater identisch? Nicht als eine Person, natürlich nicht, aber gibt es eine Identität zwischen dem Vater und dem Sohn? Oder vielleicht nur eine Ähnlichkeit, wie einige behaupten? Und wie sieht es dann mit dem Reich aus, mit dem Reich Gottes? Wir sollen das Reich Gottes ererben. Was ist damit gemeint? Wie kann man es ererben? Was ererbt man? Muss man irgendetwas tun, um das Reich Gottes ererben zu können? Und hat das Reich Gottes in irgendeiner Form etwas mit der Gleichheit mit Gott zu tun? Ich hoffe, dass wir heute diese Fragen eingehend klären können. Zunächst einmal eine sehr wichtige Aussage. Und zwar, wie sieht das Verhältnis aus zwischen Gott, dem Vater, und Jesus Christus? Ist Jesus Christus dem Vater ähnlich oder gleich? Und wenn gleich, was ist damit gemeint? Schauen wir uns zunächst einmal Philipper an und Kapitel 2 und angefangen in Vers 2. Und da lesen wir, erfüllt meine Freude, dass ihr gleich gesinnt seid. Und wenn wir eine Frage haben hier, was mit gleich gesinnt gemeint ist, dann sagt uns Paulus hier ganz eindeutig, was damit gemeint ist. Dieselbe Liebe habt, einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, in Niedrigkeit, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht nur auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erfunden wurde. Und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Hier finden wir eine klare Aussage, dass Jesus Christus Gott gleich war. Nicht nur ähnlich, gleich war. Im Griechischen steht das Wort isos. Und das bedeutet genauso. Und auch in der Anwendung des Wortes gleich kann man das ja erkennen. Wir sprechen von man ist gleich groß oder man ist gleich viel oder man ist gleichberechtigt. Man hat gleiche Behandlung. Mit anderen Worten, eine Identität wird hier zum Ausdruck gebracht. Und Christus war in diesem Sinne mit Gott dem Vater identisch, was seine Herrlichkeit, was seine Göttlichkeit angeht. Nicht wiederum gesagt, dass es eine Person gewesen wäre, es waren zwei Personen, immer schon. Aber hier wird eine Gleichheit im Sinne von einer totalen Identität dargestellt. In Apostelgeschichte 11 wird wiederum gesagt, was unter Gleichheit zu verstehen ist. Apostelgeschichte 11, und lesen wir einmal Vers 17. Es ging darum, dass damals den Heiden auch der Heilige Geist gegeben wurde. Nicht nur den Juden, und die Heiden waren zunächst einmal ja nicht eingeschlossen im Leibe Christi, jedenfalls so hatten das die Juden gesehen. Aber in Apostelgeschichte 11 und Vers 17 Da sagt uns hier Petrus Folgendes. Wenn nun Gott ihnen die gleiche, dieselbe Gabe gegeben hat wie uns, mit anderen Worten den Heiligen Geist, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Vers 18, als sie das hörten, da schwiegen sie still, lobten Gott und sagten, so hat Gott auch den Nationen, den Heiden, Buße oder Reue gegeben, Umkehr gegeben zum Leben. Also hier wiederum eine klare Identität wird angesprochen. Das gleiche Wort hier, Isos im Griechischen, wird gebraucht. Schauen wir uns Johannes Kapitel 5 an. Und schauen wir uns auch an, dass Jesus Christus klar und deutlich als ein Mensch erkannt wurde, der von sich vorgab, auf richtige Weise natürlich vorgab, Gott gleich zu sein, nicht nur ähnlich. Und da hatte er sehr große Widerstände dann erhalten im Hinblick auf diese Tatsache. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Darum planten die Juden umso mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, ihrem Verständnis gemäß, ihren Vorschriften gemäß, die nicht denen der Bibel entsprachen, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und sich selbst Gott gleich machte. Indem, dass er sagte, Gott ist mein Vater, machte er sich Gott gleich. Das gleiche Wort Isos wird hier gebraucht. Schauen wir uns in Johannes 10 an, was damit gemeint ist. Johannes 10 und Vers 33. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Gotteslästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also indem, dass er sich Gott gleich machte, machte er sich zu Gott in den Augen der Menschen. Aber das war eine richtige Interpretation, eine richtige Erklärung, eine richtige Erkenntnis. Nur hatten die das in keinster Weise akzeptieren wollen. Und so lesen wir auch noch eine weitere interessante Stelle in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 bis 15. Kolosser 1 und Vers 13. Auch sehr bedeutsam, was hier gesagt wird. Er, Gott der Vater, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Wir leben jetzt schon unter den Bedingungen, den Vorschriften des Reiches Gottes. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Indem wir, Vers 14, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Vers 15, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Christus ist das Ebenbild Gottes des Vaters. Er ist dem Vater gleich. Er ist Gott. Er war Gott, bevor er ein Mensch wurde und wurde wieder zu Gott, zu einem Gottwesen, als er auferweckt wurde von den Toten. Und der Mensch hat das Potenzial, ebenfalls Gott gleich zu werden. Nun, ich spreche jetzt nicht von der Aussage von Satan, als damals Adam und Eva erschaffen worden waren und als Satan dann die Eva verführte und die Eva gab dann auch von der Frucht des Baumes der Erkenntnis dem Adam, der nicht verführt wurde, aber gleichwohl aß. Und Satan hatte ja der Eva gesagt, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Zu wissen oder besser zu entscheiden, für dich zu entscheiden, was gut und böse ist. Und später hat Gott das auch gesagt. Er hat gesagt, aufgrund dieser Einflussnahme von Satan, aufgrund eurer Entscheidung, habt ihr euch jetzt dazu bestimmt, habt ihr euch jetzt dazu gebracht, für euch zu bestimmen, was gut und böse sei. Und von daher sagt ihr, seid ihr geworden wie unser einer. Interessant ist auch, dass hier die Pluralform benutzt wird. Zu entscheiden. Denn es ist eigentlich Gott nur, der diese Entscheidungsgewalt hat. Aber er hat sie aufgrund von Satans Einflussnahme dem Menschen überlassen. Und was hat der Mensch aus dieser Entscheidungsbefugnis heraus alles getan? Eine Welt geschaffen, die nichts als Elend, die nichts als Verderbnis, die nichts als Schaden und Kummer und Tränen erzeugt hat. Gott hatte ursprünglich den Menschen erschaffen nach seinem Bilde, ihm gleich. Er sagt, lasset uns Menschen machen. Hier wird wiederum die Pluralform benutzt. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Zunächst einmal in physischer Hinsicht. Aber mit dem Potenzial, letztlich in geistiger Hinsicht Gott gleich zu werden. Darauf kommen wir jetzt ein bisschen näher noch zu sprechen. Denn was lesen wir in 1. Johannes? Nun, Christus hat auch einmal gesagt, in der Auferstehung werdet ihr wie die Engel sein, oder einige übersetzen sogar mit den Engeln gleich sein. Aber er bezog sich hier lediglich auf die Tatsache, dass wenn man auferstanden ist von den Toten in der ersten Auferstehung, dass man dann nicht mehr sterben kann. Und dass man auch dann keine physischen Aktivitäten im Sinne mehr durchführen würde, wie zum Beispiel eine physische Ehe eingehen. Aber das Wort, was er da benutzt, und Sie können diese Stelle in Lukas Kapitel 20, angefangen in Vers 35, nachlesen, ist ein ganz anderes Wort. Ein Wort, das eigentlich nur einmal in der Bibel benutzt wird, das ist das Wort Isagelos, also ein ganz anderes Wort als dieses Wort Isos, oder das Wort, das wir hier jetzt in 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 2 lesen, denn da ist das Wort Homoios. Und er sagt uns Johannes Folgendes, 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Wir sind bereits heute Gottes Kinder, wenn wir durch den Heiligen Geist gezeugt worden sind. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann sind wir bereits heute schon gezeugte Kinder, aber noch keine geborenen Kinder. Denn er fährt fort zu sagen, es ist noch nicht offenbart worden oder offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind immer noch Menschen aus Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn er, Christus, offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden, nicht nur ähnlich, gleich sein werden, wie Christus Gott dem Vater gleich ist. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden gleich noch sehen, dass wir ihn nicht sehen können, wie er ist, solange wir aus Fleisch und Blut bestehen, Menschen sind. Die Lamsa-Bibel übersetzt hier, wir werden in seiner Gleichheit sein. Und Young's Literal Translation schreibt, gleich wie er werden wir sein. Also ganz deutlich wird hier diese Gleichheit zwischen dem Menschen, der in Christus lebt und stirbt und dann auferweckt wird, oder wenn er noch lebt, wenn Christus zurückkommt, verwandelt wird. Gleichzeitig wird dann gesagt hier, dass hier eine totale Gleichheit bestehen wird, wenn dieser Augenblick gekommen ist. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt, wenn wir Christus gleich sind, sind wir auch dem Vater gleich, da Christus als der Sohn das genaue Ebenbild des Vaters ist. Und wie Christus das Ebenbild des Vaters ist, werden wir das Ebenbild Christi sein. Die Welt hat davon gar keine Ahnung. Die Welt versteht nichts davon, wie auch Johannes hier sagt, es ist ein Geheimnis für die Welt. Die begreifen das nicht, die können das nicht begreifen. Wir sagen das heute und wir werden natürlich dann auch der Gotteslästerung beschuldigt, wie damals ja auch Christus der Gotteslästerung beschuldigt wurde, als er den Anspruch erhob, mit dem Vater gleich zu sein. Dass dies das Potenzial war, das er bereits besaß, bevor er Mensch wurde, das er wieder besitzen würde, wenn er auferweckt werden würde von den Toten. Schauen wir uns ein wenig noch die Bedeutung dieses Wortes gleich an. In Matthäus Kapitel 22, da wird auch klar und deutlich gesagt, wie dieses Wort zu verstehen ist. Matthäus 22, angefangen in Vers 35. Matthäus 22 und Vers 35. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, versuchte ihn und sagte, Vers 36, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten, man kann auch sagen, zusammengefasst. Denn schauen Sie, wenn Sie Gott nicht lieben, dann lieben Sie auch den Nächsten nicht. Und wenn Sie den Nächsten nicht lieben, dann lieben Sie auch Gott nicht. Sehen wir hier die Identität dieser beiden wichtigsten Gebote im Gesetz. Die Liebe Gottes zusammenfasst, denn die ersten vier der 10 Gebote zeigen uns, wie wir Gott lieben, die letzten 6 zeigen uns, wie wir den Nächsten lieben. In Römer Kapitel 6 und Vers 5. Römer Kapitel 6 und Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der Gleichheit, muss natürlich hier ersetzt werden, seiner Auferstehung sein. Wir werden also sowohl mit dem Tod Jesu Christi verglichen, mit anderen Worten, wie Christus starb, so werden auch wir sterben. Und wie Christus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen mit derselben Gleichheit. Nun, wie ist Christus auferstanden? Er ist auferstanden als ein Geistwesen. Er ist nicht auferstanden als ein physisches Wesen und wurde dann in ein Geistwesen verwandelt. Er wurde auferweckt, er ist auferstanden als ein Geistwesen. So werden auch wir, wenn wir in Christus gestorben sind, auferweckt werden als ein Geistwesen. Und wenn wir noch leben, werden wir verwandelt werden in ein Geistwesen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Wir sollen die Gleichheit der Auferstehung Christi erlangen. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt oder vorher bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. In all diesen Stellen wird dieses Wort Homoios gebraucht. Aber hier ist bezeichnet und beschreibt ganz klar eine Gleichheit, nicht nur eine Ähnlichkeit. In 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3 und in Vers 18. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir können ihn noch nicht so sehen, wie er ist. Aber wir können schon eine gewisse Herrlichkeit erahnen. Und wir werden in dasselbe Bild verwandelt werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt hier ganz so, wie der Geist des Herrn wirkt. Das kann auch anders übersetzt werden, wie ich das öfteren schon erklärt habe. Durch den Geist, der Herr ist, oder durch den Herrn, der Geist ist, kann es auch übersetzt sein. Aber es geht mir darum, wir sollen dem Bild des Sohnes gleich sein. Und so sollen wir die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. 2. Thessaloniker. Dieselbe Herrlichkeit, die Christus erlangt hat. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 13 bis 14. Ich meine, wenn man solche Stellen liest, und da denkt man vielleicht an seine Problematik, die man so hat in seinem täglichen Leben. Ja, wie kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Wie kann man es miteinander überhaupt vergleichen? 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 13 bis 14. Wir aber schulden Gott allezeit Dank für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit erwählt hat, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, das werden wir noch zu sprechen kommen, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Wir sollen die Herrlichkeit erlangen, die Christus hat. Keine nur ähnliche Herrlichkeit, eine vergleichsweise geringere Herrlichkeit. Nein, die Herrlichkeit, die Jesus Christus erlangt hat, die sollen wir erlangen. Und es geht nicht nur um die Herrlichkeit von Jesus Christus, wie wir eben ja bereits schon gesehen haben, denn Christus ist das Ebenbild Gottes des Vaters. 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5. Und lesen wir Vers 10. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen, auf festen Grund stellen. Schauen Sie, wir sollen die Herrlichkeit Jesu Christi erlangen. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes des Vaters erlangen. Was für eine größere potenzielle Zukunft kann es eigentlich da noch geben? Und diese kurze Zeit, wie es hier heißt, während wir leiden, ist ja nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, von der Paulus spricht, die in uns geoffenbart werden soll. Nun schauen wir uns Johannes Kapitel 17 an und hören wir die Worte Jesu Christi, die er im Garten Gethsemane zu dem Vater sprach, kurz bevor er arretiert wurde. Johannes 17 und Vers 22, da sagt er: Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Nun, Christus sprach diese Worte, da hatte er die Herrlichkeit noch nicht, und wir hatten sie, oder vielmehr die Jünger damals, hatten sie auch noch nicht in dem Zeitpunkt, aber es war für Christus eine feststehende Tatsache, dass sie erlangen würden, wie es für ihn eine feststehende Tatsache war, dass er die Herrlichkeit erlangen würde, die er hatte, noch bevor die Welt war. Schauen wir uns dies in Vers 5 an, denn da hat ihn Christus ja ausgesprochen, diesen Grundsatz, und hat es dem Vater gegenüber gesagt. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Und dann sagte: Diese Herrlichkeit, die du mir geben wirst, die du mir de facto bereits schon gegeben hast, die werde ich meinen Jüngern geben. De facto bereits habe ich sie ihnen schon gegeben. Dieselbe Herrlichkeit. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Manchmal muss man ein wenig sich zurücksetzen, ein wenig Abstand nehmen, ein bisschen meditieren und sich selbst sagen: Ja, dieses Leben, das ist so schnell. Jede Woche sieht vielleicht genauso aus wie die letzte. Jeder Tag wie der gestrige. Und bevor man sich versieht, sind 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre vergangen. Was haben wir erreicht? Nun, was wir erreicht haben, ist die Tatsache, dass wir ein Versprechen haben von Gott, wenn wir nicht abfallen, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen. Ja, ist das nichts. Aber wir werden gleich noch mehr sehen. In Philipper Kapitel 3, die Verse 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln. Da wird sie aufbewahrt, das in unseren Namen eingeschrieben, im Buch des Lebens, das im Himmel aufbewahrt wird. Von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus, erwarten, der unseren Leib der Nichtigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird, gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Schauen Sie, unser nichtiger Leib der Vergänglichkeit soll dem herrlichen Leib Christi, dem Leib der Herrlichkeit Christi, gleichgestaltet werden. Identisch werden. Denselben verherrlichten Leib erlangen. Natürlich als individuelle Person nach wie vor, aber dieselbe Herrlichkeit erlangen, die Jesus Christus hat. Und nicht nur das. Die Bibel sagt uns immer und immer wieder, dass wir die Kindschaft, die Sohnschaft Gottes des Vaters erlangen sollen. Nicht nur eine Ähnlichkeit, nicht nur eine Adoption, nicht nur ein Annehmen an Kindesstaat, sondern wir sollen buchstäblich Söhne und Töchter von Gott werden, weil Gott eine Familie ist, wie wir noch sehen werden, die sich vergrößert durch den Menschen, die viele Mitglieder in seine Familie bringen will. In seine Familie, buchstäblich nicht als Adoption, sondern als eine Sohnschaft. Eine buchstäbliche Sohnschaft. In Römer Kapitel 8 und Vers 23. Römer 8 und Vers 23. Aber nicht nur sie, es geht um die gesamte Schöpfung, die auch auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes wartet in diesem Sinne. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir sind die Ersten in dieser Zeit, die berufen worden sind, um verherrlicht zu werden. Die anderen werden später das gleiche Potenzial, das gleiche Privileg erlangen. Aber es gibt zunächst einmal Erstlinge und dann kommen andere. Also wir haben heute die Erstlingsgabe des Geistes erlangt. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, die Verwandlung von der Nichtigkeit des Leibes zu der Herrlichkeit des Leibes Christi. Aber wir erwarten die Sohnschaft. Nun, wir sind heute bereits schon Kinder Gottes, wie wir gelesen haben, in gezeugter Weise, aber wir werden eine total völlige Sohnschaft erlangen. Man könnte sagen, eine Sohnschaft, die die Mitgliedschaft der Familie Gottes beschreibt. Römer Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind bereits Söhne Gottes, sind bereits gezeugte Söhne Gottes. Als solche gezeugten Söhne Gottes und auch Töchter Gottes sind wir bereits in sein Reich versetzt worden. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Aber er fährt fort zu sagen, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstest. Fürchten vor was? Fürchten vor dem Tod. Wenn der Tod über uns hereinbricht, wenn er unser physisches Leben beendet, ja, was ist dann? Was ist dann? Dann kommen wir in die Hölle, wenn wir gestorben sind oder was immer. Ins Fegefeuer. Hoffentlich in den Himmel, wie einige meinen. Nein, wir haben keine Angst vor dem Tod. Wir brauchen sie nicht zu haben, denn wir wissen, was uns erwartet. Es heißt, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch nach wie vor fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Gott will, dass wir zu wiedergeborenen Söhnen und Töchtern in seiner Familie werden. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Wie Christus den Vater seinen Vater genannt hat, können auch wir den Vater Vater nennen. Was bedeutet, wie Christus gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, so sind auch wir Gottes Söhne und Töchter. Was bedeutet, so werden auch wir Gottwesen sein, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und so heißt es in Vers 16. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, oder besser übersetzt, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, wie das die Elberfelder Bibel bringt, dass wir Kinder Gottes sind. Jetzt schon. Aber noch keine wiedergeborenen Kinder Gottes. Wenn wir Kinder sind, ja, dann sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Wir leiden heute mit Christus. Wie Christus gelitten hat, so sollen auch wir heute leiden, um zur Vollendung gelangt, gebracht zu werden. Wie wir mit ihm leiden, so werden wir mit ihm verherrlicht sein. Die gleiche Herrlichkeit haben, die Christus heute hat. Immer und immer wieder sagt uns die Bibel das sehr, sehr deutlich. Warum glauben das die meisten Menschen nicht? Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4, lesen wir die Verse 4 bis 7. Galater 4, angefangen in Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, mit anderen Worten, unter die Strafe des Gesetzes getan, weil Christus nie gesündigt hat. Aber er sollte ja die Strafe für unsere Sünden, die das Gesetz fordert, bezahlen. Damit er die, Vers 5, die unter dem Gesetz waren, mit anderen Worten, wir, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben und gesandt. Der ruft aber Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wiederum, die gleiche Aussage wird hier getroffen. Wir sollen zu wiedergeborenen Söhnen oder auch Kindern Gottes werden. Die Töchter sind klar und deutlich mit eingeschlossen. Es geht hier nicht nur um die männlichen Nachfolger. In keinster Weise. Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt oder in den himmlischen durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Weltgrund gelegt war. Schauen Sie, Gott hat sie bereits berufen, zu einem Zeitpunkt, hat sie noch gar nicht gegeben. Er hat sie bereits vorhergesehen, zu einem Zeitpunkt, als, wie es heißt, noch nicht einmal der Grund der Welt gelegt war. Schauen Sie, was der unglaubliche Plan Gottes für Sie beinhaltet. Und was war der Grund? Er hat uns in ihm erwählt, noch bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. In ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, wie wir gelesen haben jetzt in den Versen 6 und 7. Machen wir uns das klar, was das bedeutet. Wenn sich Gott diese Mühe gemacht hat, sozusagen in Anführungszeichen, sie bereits noch bevor der Welt Grund gelegt war, zu berufen, um sie jetzt in diesem Zeitpunkt mit seiner Berufung bekannt zu machen, um sie letztendlich dann in die Familie Gottes zu bringen, als ein Mitglied der Gottfamilie. Enttäuschen Sie ihn nicht, dass Sie weglaufen von dieser Berufung und meinen, das sei alles nicht so wichtig, so kritisch, so relevant in Ihrem Leben. Matthäus Kapitel 5, was sagt uns Christus hier? Ich meine, wir haben die Stellen oft gelesen, aber betrachten wir sie in dem Zusammenhang dessen, was wir heute durchgehen. Matthäus Kapitel 5 und Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, nicht diejenigen, die überall Krieg anzetteln, Streitgespräche führen, murren gegen das, was gesagt wird. Friedensstifter. Glückselig sind die, gesegnet sind die, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wiederum, sie werden Gottes Kinder genannt werden. Sie sind es heute schon in gezeugter Hinsicht, aber sie sollen ja total wiedergeborene Gotteskinder werden. Auf diese Frage der Wiedergeburt werde ich auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal Folgendes. Was hat das alles mit dem Reich Gottes zu tun? Ich habe bewusst zunächst einmal nicht viel über das Reich Gottes gesagt, aber es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang begreifen. Denn es heißt ja klar und deutlich in Matthäus Kapitel 25, und in Vers 34, da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Auch hier wiederum, von Grundlegung der Welt an ist das Reich für uns bestimmt. Wir sollen es ererben. Was ist damit gemeint? Nun, zunächst einmal bezieht sich das Reich Gottes auf die göttliche Regierung. Das ist klar. Es bezieht sich auf die göttliche Regierung. Gott wird herrschen. Gott wird über die Menschen herrschen. Er tut es zurzeit ja noch nicht. Zurzeit ist diese Welt noch nicht unter der Herrschaft Gottes. Zurzeit ist diese Welt unter der Herrschaft Satans, des Teufels. Nun, Gott lässt natürlich Satan in einem Maße gewähren, wie er es will. Satan kann nur das tun, was Gott zulässt, aber im Großen und Ganzen kümmert sich Gott um die Affären, die Belange der Menschheit nicht, weil sich die Menschheit in keinster Weise um Gott kümmert. Aber wir lesen natürlich in Psalm 103 eine Prophezeiung. Es ist dies eine Prophezeiung. Psalm 103 und in Vers 19. Psalm 103 und Vers 19. Und nebenbei gesagt lese ich heute so gut wie ausschließlich von der Lutherbibel 2009. Psalm 103 und Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel bereitet, und sein Reich herrscht über alles. Zukunft. Nun, die Gegenwart sieht so aus im Psalm 11 und Vers 4, was den Thron Gottes im Himmel angeht. Psalm 11 und Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen sehen herab. Seine Blicke prüfen die Menschen. Prüfen Sie und mich, um zu sehen, wie wir mit dem Wissen, was uns gegeben ist, umgehen. So, die Herrschaft Gottes durch das Reich Gottes wird natürlich hier angesprochen, auch in Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11 Und lesen wir einmal Vers 15. Der siebte Engel posaunte, und da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, dann in der Zukunft, in der nicht allzu fernen Zukunft. Und er wird regieren oder herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne alles Ende, bis er dann, wie wir später noch lesen oder in anderen Stellen lesen können, das Reich dem Vater übergibt, die Herrschaft, damit Gott alles in allem ist, wie es heißt. Aber wir werden regieren und auch er wird regieren unter Gott dem Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir werden auch unter Christus, mit Christus regieren, herrschen. Offenbarung 20 und Vers 4. Dann sah ich Throne, sie setzten sich darauf, ihnen wurde das Gericht übergeben und die Seelen derer, die enthauptet worden waren wegen des Zeugnisses Jesu, wegen des Wortes Gottes, die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten und das Wahrzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten oder wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre, zunächst einmal im Millennium, auf dieser Erde, unter Christus, mit Christus. Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, werden mit und unter Christus auf dieser Erde für 1000 Jahre, dem Millennium, regieren und herrschen. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Aber nicht nur 1000 Jahre. Schauen Sie, wir hatten gelesen, Christus wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist mit uns? Sind wir lediglich auf die Regierungszeit der 1000 Jahre beschränkt? Offenbarung 22 und Vers 5. Es wird keine Nacht geben, und sie werden weder eine Leuchte noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, genauso wie Christus. Wir werden unter Christus regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie er unter dem Vater regieren wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So mit anderen Worten, natürlich hat das Reich Gottes mit der Herrschaft Gottes zu tun, über alles Geschaffene. Aber das ist nicht alles, worum es geht, und das ist jetzt sehr wichtig zu begreifen. Denn Gott ist eine Familie. Gott ist eine Familie, die herrscht. Zurzeit besteht die Gottfamilie aus Gott dem Vater und Jesus Christus. Wir haben das Potenzial, hineingeboren zu werden in diese Familie, sodass auch wir herrschen können, auf richtige Weise herrschen können. Schauen Sie, wichtig ist zu begreifen, Gott ist eine Familie. Einige sagen, ja, Gott hat eine Familie. Das ist nicht die Quintessenz dessen, was die Bibel sagt. Gott ist eine Familie und wir sollen in diese Familie hineingelangen. In Epheser Kapitel 3, da lesen wir die Verse 14 und 15. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 und 15, da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es heißt es hier, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Die amerikanische King James Bibel schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Schauen Sie, die Familie im Himmel ist Gott, der Vater Jesus Christus. Die Familie auf Erden, das sind alle zurzeit gezeugten Kinder Gottes, durch den Heiligen Geist gezeugt. Wir sind nach dem Vater benannt. Wir nennen uns die Kirche des ewigen Gottes. Der Name des Vaters ist Gott, wie viele Stellen uns dies zeigen. Wir lesen eine weitere Stelle in Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 und in Vers 11. Hebräer Kapitel 2 und Vers 11. Zunächst einmal auch wiederum hier aus der Neuen Lutherbibel 2009 zitiert, denn sie alle kommen von einem, beide, die da heiligt und die da geheiligt werden, und darum schämt es sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Aber die englische NIV, New International Version, schreibt interessanterweise, sowohl der, welcher Menschen heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einer Familie. Auch die haben das begriffen. Und die Mengebibel hat es auch begriffen. In Epheser Kapitel 2 und Vers 19. Da lesen wir zunächst einmal in der Neuen Lutherbibel, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und die Mengebibel fügt hier an, ihr seid Hausgenossen, das heißt Glieder der Gottesfamilie. Also Gott ist eine Familie. Was hat das nur mit dem Reich Gottes zu tun? Alles. Absolut alles. Denn wenn wir das Reich Gottes ererben, kann das nicht nur bedeuten, an seiner Regierung, an der Regierung Gottes teilzuhaben. Es bedeutet, in sein Reich einzugehen. Und wieder, was ist das Reich? Zunächst einmal Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14, die Verse 21 und 22. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, und machten viele zu Jüngern und kehrten wieder nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, wie ich das heute auch tue. Ich ermahne sie, im Glauben zu bleiben, nicht abzufallen von dem Glauben, der ihnen anvertraut worden ist. Ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Trübsäle und Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Schauen Sie, das kann sich ja nicht nur auf die Regierung Gottes beziehen. Es bezieht sich ja auf mehr. Wir sollen ja in das Reich Gottes eingehen, hineinkommen. 2. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Darum, Brüder, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, dann werdet ihr niemals straucheln. Das ist eine Frage der Priorität, eine Frage, auf was man sich fokussiert, wie es heute so schön heißt. Und so wird euch der Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in reichem Maße gewährt werden. Auch hier wiederum, wir sollen in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus eingehen. Lukas Kapitel 23, auch eine sehr interessante Stelle, denn der Schächer am Kreuz hatte scheinbar begriffen, was es mit dem Reich Gottes eigentlich auf sich hat. Lukas 23 und Vers 42. Lukas 23 und Vers 42. Und er sagte zu Jesus, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. In dein Reich. Schauen Sie, auch wir werden in dem Reich Gottes sein. In Matthäus 17 hatten die Jünger, einige der Jünger, eine Vision und sie sahen Jesus Christus im verherrlichten Zustand. Und in dieser Vision sprach er dann auch mit Mose und Elia, die ebenfalls in verherrlichtem Zustande waren. Was wird hier angesprochen? Nun schauen wir uns an, was Matthäus 16 und Vers 28 dazu sagt, was Christus dazu gesagt hat. Matthäus 16, Vers 28, da sagt er nämlich einigen der Jünger, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und dann sahen sie ihn in verherrlichtem Zustande in einer Vision. Aber sie sahen ihn kommen in dieser Vision in seinem Reich. Das hat nichts in dieser Betrachtungsweise, in diesem Zusammenhang mit der Regierung zu tun, mit der Regierung Gottes. Etwas anderes wird hier angesprochen. Christus wird in seinem Reich sein. Der Schächer sagte, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wir werden in dem Reich Gottes sein, wie hier Christus das bereits schon in einer Vision den Jüngern gezeigt hat. Matthäus Kapitel 13, Vers 43 sagt es auch wiederum sehr deutlich, dass wir im Reich Gottes sein werden. Matthäus 13 und Vers 43. Es geht nicht nur darum, die Regierungsgewalt zu ererben, sondern es geht um viel mehr. Matthäus 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Warum ist das jetzt wichtig, dass sie leuchten werden wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Nun schauen wir uns an, wie Christus beschrieben wird, der im Reich ist. Offenbarung Kapitel 1, Vers 16. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 16. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Munde kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Genau die gleiche Beschreibung, die auf uns zutrifft, angewandt wurde. Wir werden leuchten wie die Sonne im Reich. Christus ist im Reich Gottes. Sein Gesicht strahlt wie die Sonne in ihrer Kraft. Aber um ins Reich Gottes eingehen zu können, müssen wir eine gewisse Verwandlung durchmachen. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 54. 1. Korinther 15 und Vers 50. Dasselbe sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch ererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden unverweslich auferstehen, sie werden nicht verweslich auferstehen und dann in Unverweslichkeit verwandelt werden, sie werden unverweslich auferstehen, wie Christus unverweslich auferstand. Und die, die noch leben werden, die werden verwandelt werden, natürlich in Unverweslichkeit. Das heißt, denn dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Und wenn aber das Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird und das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg, dann können wir nicht mehr sterben, dann sind wir unverwesliche, verherrlichte Geistwesen im Reich Gottes. Wir müssen wiedergeboren werden, wie ich des Öfteren jetzt schon gesagt habe, um überhaupt das Reich Gottes sehen zu können. Warum ist das jetzt wichtig? Nun, wir können Christus nicht sehen, solange wir Fleisch und Blut sind. Und was bedeutet das? Nun, Christus ist im Reich Gottes. Und wir können ihn nicht sehen, wie er ist. Es sei denn, wir sind im Reich Gottes. Schauen wir uns an, wie wir in das Reich Gottes gelangen. Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. Sehen Sie, wie viel mehr hier ausgesagt wird, als lediglich die Herrschaft, die Regierungsgewalt. Johannes Kapitel 3 und Vers 3. Jesus antwortete dem Nikodemus: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann Christus nicht sehen, wie er ist. Er kann das Reich Gottes nicht sehen, wie er ist, weil Christus Teil des Reiches Gottes ist. Lesen wir weiter in Vers 5. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Zunächst einmal müssen sie den Heiligen Geist erhalten, um ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie zu sein. Mit anderen Worten, Wasser und Geist. Sie müssen getauft sein, damit sie den Heiligen Geist erlangen können. Wenn das nicht geschieht, können sie nicht in das Reich Gottes kommen oder eingehen, wie die Elberfelder Bibel es sagt. Und dann jetzt weiter in Vers 6. Was vom Menschen geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Vom Geist geboren oder aus dem Geist geboren, wie die Elberfelder Bibel es wiederum sagt. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem oder wiedergeboren werden. Und jetzt wird beschrieben, wie es aussieht, wenn wir im Reich Gottes sind. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Genau, und du kannst ihn nicht sehen. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wie klar, wie noch klarer könnte es eigentlich zum Ausdruck gebracht werden. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir von Neuem geboren sind, werden wir im Reich Gottes sein. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Wir werden dann in der Familie Gottes sein, weil nämlich das Reich Gottes die Familie Gottes ist, die über andere herrscht. Wenn wir in das Reich Gottes eingehen, um es noch einmal zu sagen, gehen wir als Gottwesen in die Familie Gottes ein. Johannes Kapitel 10, die Verse 34 bis 36. Johannes Kapitel 10 und die Verse 34 bis 36. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Das ist das Potenzial des Menschen, ein Gottwesen zu werden. Und er sagt ja, wenn ihr die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes kam, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Sie kann sich nicht widersprechen. Man kann nicht einfach gewisse Dinge aus der Bibel rausreißen. Sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn, aber auch wir sollen zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Deswegen haben wir das Privileg, heute Gott unseren Vater zu nennen. Wir sind Gottes gezeugte Kinder. Wir werden Gottes wiedergeborene Kinder sein, Gottwesen sein, in der Gottfamilie, im Reich Gottes. Das ist die klare Lehre der Bibel. Und wir sollen das Evangelium vom Reich verkündigen. Die frohe Botschaft vom Reich. Nun, Sie lesen das Matthäus 24, 14. Das Evangelium vom Reich wird in aller Welt zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Es ist eine Botschaft, eine gute Nachricht, die vom Reich kommt, die Gott, das Reich Gottes uns gegeben hat, sie zu verkündigen. Es ist die Botschaft Gottes an den Menschen, dass er seine Regierung auf dieser Erde errichten wird, aber auch, dass der Mensch dazu geschaffen wurde, das Potenzial hat, ein Gottwesen in seinem Reich, in seiner Familie zu werden. Ein verherrlichtes Gottwesen. Das ist Teil der Evangeliumsbotschaft, die verkündigt werden soll. In aller Welt zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Dann wird Christus zurückkommen. Vorher nicht. Doch um das Reich Gottes ererben zu können, in das Reich Gottes hineingelangen zu können, müssen wir seine Gebote halten. Oh, jetzt kommt's natürlich wieder knüppeldick, nicht wahr? Ich dachte, Christus ist gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Wir brauchen keine Gebote mehr zu halten. Nein, 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 nein. Die das denken, die befinden sich in einem tödlichen Irrtum. Nun, einige werden meinen, sie brauchen die Gebote Gottes nicht zu halten. Einige werden meinen, dass das Gesetz abgeschafft sei. Und von daher tun sie es natürlich auch nicht. Und dann sind sie überrascht, wenn Christus ihnen sagen wird, nein, ihr werdet keinen Eingang in mein Reich, in das Reich meines Vaters erhalten. Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird, ein Reich, das zurzeit im Himmel natürlich besteht, denn Gott der Vater und Jesus Christus sind im Himmel. Das heißt aber nicht, dass wir in den Himmel eingehen werden, sondern Christus wird ja rauskommen aus dem Himmel auf diese Erde. Aber nicht alle, die zu mir sagen werden, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen. Die anderen Evangelisten sprechen hier vom Reich Gottes, es ist das Gleiche. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele, nicht nur ein paar, viele zu mir sagen an jenem Tage. Viele, die auch zu dem sogenannten orthodoxen, nominellen Christentum gehören. Die sind hier angesprochen. Einige in der wahren Kirche Gottes sind angesprochen, die sich abgewandt haben von der Wahrheit. Viele werden zu mir sagen in jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? So haben sie zumindest gedacht. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch noch nie gekannt. Einige übersetzen hier, die Lutherbibel 2017 sagt, weiche von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Die Schlachterbibel sagt, ihr Gesetzlosen. Die Zürcher Bibel sagt, die ihr begeht, was wieder das Gesetz ist. Die Mengebibel sagt, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Die hat er nie gekannt. Sie werden nicht in das Reich Gottes kommen, wenn sie sich weigern, das Gesetz Gottes zu halten. Die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die näher definieren und erklären, wie die 10 Gebote zu verstehen sind, wie sie gehalten werden können, auch im geistlichen Sinne. Denn Christus kam, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Nun, wen hat Gott gekannt? Wen kennt Gott? Schauen wir uns das kurz an in 2. Timotheus, Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Aber das feste Fundament Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Diese Menschen hier in Matthäus 7, das waren nicht Leute, die Seinen waren, die zu den seinen Gottes gehörten. Haben es vielleicht gedacht, waren es aber nicht. Gott kennt die Seinen. Und was sagt er jetzt aber den Seinen? Potenziell gesehen ihnen, wenn sie auf seinen Ruf hören, wenn sie seinen Ruf befolgen. Jeder halte sich fern von Ungerechtigkeit, die den Namen Christi nennt. Und was ist Ungerechtigkeit? Nun, was ist Gerechtigkeit? Psalm 119, Vers 172 sagt uns, alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit, wie die Elberfelder Bibel es bringt. Wir sollen uns fernhalten von der Ungerechtigkeit, mit anderen Worten von der Übertretung des Gesetzes Gottes. Nun, andere werden erst durch enorme Schwierigkeiten und Verfolgungen geläutert werden müssen, die vielleicht nicht hätten stattfinden müssen, wenn sie von vornherein den richtigen Weg gegangen wären, ohne davon abzulassen. Aber es gibt dann viele, die sich nicht als würdig erwiesen haben in den Augen Gottes, um vor der kommenden großen Trübsal, die bald kommen wird, an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden beschützt zu werden. Ich spreche von einem Ort der Sicherheit hier auf Erden, von dem auch Gott spricht. Er spricht nicht von einer heimlichen Entrückung in den Himmel. Davon wird nichts gesagt in der Bibel. Aber während der Zeit der großen Trübsal, die nicht länger als 3,5 Jahre dauern wird, nicht 7 Jahre, wie einige es fälschlich behaupten, werden einige am Ort der Sicherheit beschützt werden, hier auf Erden. Andere aber nicht. Warum nicht? Offenbarung 12 und Vers 17. Offenbarung 12 und Vers 17. Da wurde der Drache, Satan der Teufel, zornig über die Frau, die Kirche Gottes, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrer Nachkommenschaft, also nicht von denen und mit denen, die am Ort der Sicherheit sein werden, wie die Stellen zuvor es uns zeigen, sondern hier sind übrige von ihrer Nachkommenschaft, die werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Das heißt hier, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Ja, warum werden die nicht beschützt? Die halten doch Gottes Gebote, wie es hier heißt. Warum werden die dann nicht beschützt? Nun, die Elberfelder, wie schreibt, halten oder bewahren. Es muss nicht bedeuten, tun. Es gibt viele Stellen, die diese Unterscheidung treffen. Zum Beispiel 5. Mose Kapitel 4. 5. Mose Kapitel 4, die Verse 5 und 6. 'Seht, ich habe euch Gebote und Rechte gelehrt, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt in dem Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen, so behaltet sie nun und tut sie.' Sehen Sie hier die Unterscheidung? Ich meine, Mose stottert hier nicht rum. Er sagt, okay, zunächst einmal muss man sie halten, behalten, bewahren. Sonst kann man sie ja nicht tun, aber dann muss man sie auch tun. 5. Mose 28, die gleiche Unterscheidung. 5. Mose 28 und Vers 13. Und der Herr wird dich zum Haupte machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen, nicht heruntersinken, weil du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorsam bist, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Das eine führt zum anderen, sollte dazu führen, aber es muss es nicht. Man kann die Gebote halten im Sinne von bewahren, man erkennt, man weiß, aber man tut es nicht. Jedenfalls nicht sorgfältig genug. Josua 23, Vers 6. Josua 23 und Vers 6. So seid nun sehr fest, dass ihr alles haltet und tut, was im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht, dass er nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Nun, das Gesetzbuch des Mose enthielt natürlich auch rituelle Vorschriften, die heute nicht mehr gültig sind, aber es beinhaltete eben auch die 10 Gebote und die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die nach wie vor gültig sind. Man soll sie halten, bewahren und tun. Hesekiel, Kapitel 36. Hesekiel, Kapitel 36. Und das gilt jetzt für jene, die den Heiligen Geist erlangt haben. Was wird denen gesagt? Hesekiel 36, Vers 27. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Auch im Neuen Testament wird diese Unterscheidung getroffen. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, jetzt wird das Wort hält natürlich im Sinne von tun angesprochen, aber zunächst einmal hat man sie, bewahrt man sie und dann tut man sie auch, der ist es, der mich liebt. Wenn sie nur die Gebote haben, halten, in dem Sinne, dass sie bewahren, dass sie sie kennen, aber sie leben nicht danach, sie tun es nicht, dann sind sie nicht jemand, der Christus wirklich liebt. Und wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann auch 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und lesen wir einmal Vers 22. Und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote, jetzt wieder in dem Sinne, dass wir sie bewahren, in dem Sinne, und tun, was für ihn wohlgefällig ist. Das griechische Wort für halten ist Tereo. Und es beinhaltet die Bedeutung von darüber wachen, bewahren, halten oder auch wachen. Was jetzt, wenn wir zurückkehren zur Offenbarung 12 und Vers 17, wo es heißt, das sind die, die die Gebote halten, kann sehr wohl bedeuten, dass sie die Gebote hatten, dass sie sie kannten, dass sie sie bewahrten, vielleicht in ihren Sabbatversammlungen darüber sprachen. Aber dann war mehr so ein gewisser gesellschaftlicher Club entstanden, so die Idee, ja, solange wie man zusammen ist, ist es okay, da braucht man sonst gar nichts zu tun. Sie lebten nicht genügend danach. Sie taten nicht das, was Gott erfordert und verlangt und erwartet, gerade auch von der endzeitlichen Kirche Gottes heute. Sie meinten vielleicht eifrige Christen zu sein, aber sie waren es nicht. Zumindest noch nicht. Sie mussten sich einer Prüfung unterziehen, fernab vom Ort der Sicherheit, um zu eifrigen Christen werden zu können, damit sie dann doch noch im Reich Gottes sein könnten. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 15 bis 19. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien, wenn keine Änderung stattfindet. Und dann werden sie nicht im Reich Gottes sein. Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden, brauche nichts. Weiß nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, sagt Christus, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Das sind Menschen in Gottes Kirche, schauen sie. Aber was für ein Armutszeugnis wird ihnen hier ausgestellt. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Die ich lieb habe, die strafe und erziehe ich. So sei nun eifrig. Hier ist der Schlüssel. Eifrig. Und kehre um. Um als würdig befunden zu werden, in das Reich Gottes einzugehen. Sogar auch, um an den Ort der Sicherheit zu gelangen, bewahrt zu werden von der großen Trübsal, die kommen wird. Um als würdig befunden zu werden, Teil der Familie Gottes zu werden und dann über andere auch herrschen zu dürfen, müssen wir eifrige Christen sein. Wie Christus ein eifriger Christ war, wenn man das so sagen will. Wir müssen eifrige Christen sein. Titus, Kapitel 2. Diese Laodicea-Gemeinde, die hier beschrieben wird, die war es eben gerade nicht. Das war alles so eine laue Sache. Titus, Kapitel 2 und Vers 14. Er hat sich selber für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Eifrig. Wie auch Christus eifrig war. Schauen Sie, wie eifrig er war, um Gott zu gefallen, um Gott zu dienen, um das Werk Gottes zu tun. Das Werk, das Gott ihm gegeben hatte zu tun. Johannes Kapitel 2 und Vers 17. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist keine lauwarme Haltung hier. Der Eifer um dein Haus. Man könnte heute sagen, der Eifer um das Werk Gottes, das Gott uns gegeben hat zu tun. Der verzehrt uns sogar. Tag und Nacht verzehrt er uns. Wir müssen es. Wir wissen, dass wir es müssen. Ein Prinzip wird angesprochen. Ich spreche jetzt deutlich von einem Prinzip. In Jeremia 48 und Vers 10. Es geht hier um ein Prinzip. In diesem Fall geht es um fleischliche Menschen, die natürlich insoweit eine Anordnung erhalten haben, die es dann nicht tun wollen. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir aber um das Prinzip. Und das Prinzip lautet wie folgt. In Jeremia Kapitel 48 und Vers 10. Da heißt es, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig tut. Nicht mit Eifer, sondern lässig. Schauen Sie, wir sollen eifrige Mitarbeiter des Werkes Gottes sein. Was ist heute das Werk Gottes, das es zu vollbringen gilt bei der endzeitlichen Kirche Gottes? Nicht irgendwie Teil eines sozialen Gesellschaftsclubs zu sein, sich dann irgendwo zu treffen und das ist alles, was man tut. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe ist, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Das ist das Werk Gottes, an dem wir uns heute beteiligen müssen. Auf welche Weise wir es können. Und zwar in eifriger Weise. Und das Evangelium ist, wie ich sagte, eine Ankündigung der Tatsache, dass Christus zurückkommen wird, um das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auf Erden zu errichten. Aber auch die Tatsache, dass Sie das Potenzial haben, in die Familie Gottes als ein Gottwesen hineingeboren werden zu können. Was für eine größere Botschaft, für eine größere heilsbringende Botschaft könnte es geben? Und da gibt es Menschen, die sich darum gar nicht kümmern. Die meinen, sie bräuchten lediglich so, um ihr eigenes Heil besorgt zu sein. Und wenn sie am Samstag oder schlimmer noch am Sonntag in die Kirche gehen, dann langt das schon mal. Dann langt das keineswegs. Dann langt das in keinster Weise. Zum Abschluss hören wir uns Jakobus Kapitel 1 an. Ich bin absolut erschüttert über die Tatsache, dass Menschen von dieser unglaublichen göttlichen Wahrheit sich abwenden können, weil sie irgendwie kein Interesse mehr haben. Ach, das ist ja so langweilig. Da suche ich mal mir andere Vergnügungen. Was für eine engstirnige Blödheit, was diese Menschen in ihrem Leben anrichten. Jakobus Kapitel 1 und Vers 25. Lassen Sie diese Worte in sich eindringen und erkennen Sie, wie Gott auf Sie blickt. Jakobus 1 und Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit, es macht uns frei von Sünde, von Knechtschaft, von dem Angst vor dem Tode, von der Angst vor dem Tode, wer das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, geht ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus, sondern ein Täter des Werkes. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Der wird in seinem Tun gesegnet sein. Beachten wir das Prinzip. Verflucht ist der, der das Werk des Herrn lässig tut. Oder noch mehr verflucht ist der, der es überhaupt nicht tut. Aber wenn wir eifrige Christen sind, wenn wir teilhaben an dem wichtigsten Werk, was es heute auf Erden überhaupt geben kann, dann werden wir in reichlichem Maße gesegnet sein und der Eingang in das Reich Gottes, in die Familie Gottes, wird uns reichlich gewährt werden. Also bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.